Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ab heute stimmen die 430.000 SPD-Mitglieder über den neuen SPD-Vorsitz ab. Bijan Kaffenberger, Sie sind eines der Mitglieder. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sitzen seit diesem Jahr im Hessischen Landtag, kamen über ein Direktmandat dort hinein. Ab heute läuft die Abstimmung. Haben Sie schon abgestimmt? Es geht ja auch online.
Ja, ich habe heute Nacht, glaube ich, um 2.28 Uhr die E-Mail bekommen. Also insofern, das Willy Brandt-Haus scheint nachts auch fleißig zu sein. Ich muss jetzt für die Online-Abstimmung und das ist natürlich ein praktisches Tool, aber ich muss erst so eine PIN beantragen und da muss ich meine Mitgliedsnummer für eingeben. Und die habe ich tatsächlich jetzt heute Morgen irgendwie beim Frühstück nicht finden können. Insofern habe ich noch nie abgestimmt.
Aber Sie wissen sicherlich schon, für wen Sie abstimmen würden.
Das weiß ich. Das habe ich sogar auch schon öffentlich gemacht. Ich meine natürlich, wir sind jetzt in Baden-Württemberg und mit Saskia Esken wirft sich ja auch eine Bewerberin aus Baden-Württemberg. Da mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde, auch wenn ich natürlich ihre inhaltlichen Schwerpunkte in der Bundestagsfraktion mit Digitalisierung und Datenschutz toll finde und mich da auch sehr für einsetze und sie da auch schon kennengelernt habe. Aber bin ja aus Hessen und habe da auch über viele Jahre Erfahrung mit Michael Roth gesammelt und finde einfach so, ja, das für das Duo Kampmann-Roth mein Herz schlägt. Und die werde ich dann, sofern ich meine Mitgliedsnummer noch finde, auch wählen.
Regionalproport schlägt da dann doch durch. Am Wochenende gab es die letzte der 23 Regionalkonferenzen in München. Gibt es denn so allgemein ein klares Favoritenduo?
Also ich glaube, es haben sich mehrere Duos in dem Feld rauskristallisiert, die gute Chancen drauf haben, in die Stichwahl zu kommen. Also das ist sicherlich die von mir nicht nur aus Regionalproports favorisierten Kampmann-Roth. Ich glaube auch, dass Saskia Esken und Nova Bo, wie man sagt, gute Chancen haben, aber natürlich auch einfach aufgrund seines Statuses als Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz und Clara Geiwitz werden sicherlich eine Rolle spielen. Und der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius mit der Kollegin Frau Köpping. Ja, also ich glaube, irgendwo zwischen den vier wird es ausgehen, während die Stichwahl kommt. Ich glaube, das wird alles so eng. Ich glaube, dass da keiner wesentlich über die 20% kommt und dann wird man es in der Stichwahl sehen.
Ja, Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert meinte am Wochenende, Olaf Scholz habe natürlich die besten Chancen, weil er einfach der Bekannteste sei. Unterschreiben Sie das auch?
Naja, also ich meine, es ist natürlich immer noch eine Abstimmung der Basis und wir haben irgendwie 450.000 Mitglieder, wo man jetzt auch davon ausgehen kann, dass viele von denen nicht über Landesverbände hinaus viele Jahre Menschen kennengelernt haben auf Landesebene. Insofern ist natürlich ist in der Politik nie falsch, wenn man bekannt ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass es durch diesen breiten Prozess der Mitgliederbeteiligung, jetzt die Regionalkonferenzen und die große mediale Berichterstattung auch zu dem Thema schon auch für andere eine klare Chance gibt. Und ich glaube, dass man auch gleichzeitig bei aller Bekanntheit natürlich dadurch auch ein Stück weit viel Kritik auf sich zieht.
Ja, es gab ja auch schon im Vorfeld viel Kritik, gerade um die Person Olaf Scholz, der erklärt hatte, als Finanzminister habe er natürlich keine Zeit für den Parteivorsitz und dann seine Meinung komplett gewandelt hatte und jetzt auch sagt, ja, sollte er den Parteivorsitz bekommen, dann würde er natürlich auch Finanzminister bleiben. Wie blicken Sie auf solche abwandernden Einstellungen als SPD-Mitglied?
Ich kann die Einschätzung von Olaf Scholz an der Stelle oder die Entwicklung seiner Gedanken zu seiner Kandidatur natürlich jetzt nicht aus seinem Innenleben heraus nachvollziehen. Ich weiß nicht, welche Gedanken er sich gemacht hat. Also ich finde es gut, dass er antritt. Ist auch sein gutes Recht. Also es wäre auch mein gutes Recht gewesen, anzutreten. Und ich finde, als sozialdemokratischer Vizekanzler und Bundesfinanzminister muss man auch den Anspruch haben, Parteivorsitzender zu werden. Also ich finde es eher schade, wenn er das nicht hätte.
Aber vorher ganz klar zu sagen, lässt sich nicht vereinbaren?
Naja, das muss er am Ende für sich. Man kann aufgrund von unterschiedlichen Einschätzungen im Laufe der Zeit auch nach kurzer Zeit irgendwie zu einer anderen Einschätzung von Dingen kommen. Ob das am Ende die eigene Glaubwürdigkeit stärkt, sei dahingestellt. Aber das müssen ja die Mitglieder der SPD bewerten.
Befindet sich die älteste Partei Deutschlands in der schlimmsten Situation der Geschichte, so wie es der baden-württembergische Landeschef Andreas Stoch am Wochenende formuliert hat? Bijan Kaffenberger, Sie sind seit 12 Jahren SPD-Mitglied, waren vorher auch bei den Jusos. Was sagen Sie dazu?
Ich bin ja Ökonom und in dem Sinne natürlich ein Stück weit auch ein Zahlenmensch. Und wenn man das jetzt ganz nüchtern analysiert, ist es natürlich schon so, dass wenn, wie Sie sagten, die SPD in Baden-Württemberg bei 8% in der Umfrage steht, dass das historische Tief ist und dass da natürlich ja, die schlechteste bisher bekannte Situation ist, weil das einfach ein Tiefpunkt ist.
Ja, es steht aber nicht nur um die SPD Baden-Württembergs schlecht, sondern auch bundesweit. Da käme sie auf 15% aktuell. Sie haben jetzt ein sensationelles Ergebnis geholt im Hessischen Landtag mit 28,3%. Das sind Werte, von denen die SPD gerade träumt. Was glauben Sie, was ist denn Ihr Erfolgsgeheimnis?
Nee, ich glaube vor allem, dass es in der Politik Glaubwürdigkeit eine der wichtigsten Währungen ist. Und da habe ich einfach ein Stück weit für die Sozialdemokratie bei uns zu Hause in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg ein Stück weit halt eben einen Aufbruch signalisiert und gezeigt, dass die SPD durchaus in der Lage ist, sich neu zu erfinden und neue, unverbrauchte Gesichter an die Spitze zu stellen. Und die Leute haben diskutiert.
Aber es reicht ja nicht nur, mit einem neuen Gesicht aufzutauchen.
Nein, ich glaube, dass es auch natürlich um Authentizität geht und die inhaltliche Schwerpunktsetzung bei uns relativ klar auch war und wir moderne Themen, gerade ich im Bereich Digitalisierung gesetzt habe und man so gezeigt hat, dass man irgendwie sich wieder auf den Aufgaben der Zukunft zuwenden möchte.
Haben Sie denn auch Antworten darauf, was die SPD in diese verheerende Situation gebracht hat?
Nee, ich glaube, es ist jetzt kein monokausales Ding. Ich glaube schon, dass es sind auf vielen Ebenen verschiedene Probleme gibt. Also es gibt einfach erodierende Milieus. Es gibt, unsere Gesellschaft wird immer heterogener. Andererseits gibt es natürlich auch einfach, ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher mich mit dem Taxifahrer unterhalten über verschiedene Dinge. Und natürlich war da auch das Thema Agenda 2010 eins, was sofort wieder aufgeschlagen ist. Und ich meine, da muss man jetzt nicht zwingend Taxi fahren, um das zu erkennen. Das kann man auch im Gespräch mit vielen anderen Menschen da draußen einfach als Argument, warum sie der SPD nicht mehr Vertrauen finden. Und an der Stelle sind wir einfach gefragt, unsere Hausaufgaben zu machen und klar vorzulegen, wie wir uns einen Sozialstaat im 21. Jahrhundert vorstellen. Und ich glaube, da sind wir dran. Das geht nur allerdings im Moment natürlich hinter allem, was es um die Frage der Zukunft der GroKo angeht, aber auch der neuen Spitze einfach unter, was die SPD für Ideen für einen neuen Sozialstaat hat.
1998 lag die SPD noch bei 40,9% und damit knapp 5% höher als die Union. Lässt sich so ein verheerender Fehler ausmachen? Sie haben die Agenda 2010 gerade angesprochen.
Also, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht nur alleine auf die Agenda 2010 beziehen. Wir haben einfach im Laufe der Zeit natürlich durch regelmäßige Beteiligungen an großen Koalitionen, mal auf eigenen Wunsch und mal, ich sag mal, aus staatspolitischer Verantwortung heraus, einfach, ja, den Ruf weg, dass wir eine Korrektivpartei sind, ein Stück weit, die das Schlimmste bei der CDU verhindert, aber wir müssen halt wieder eine eigene Idee entwickeln. Ich glaube aber, dass es natürlich auch für die SPD einfach gesamtpolitisch eine schwierige Situation ist, weil man immer wieder zwischen den Polen der staatspolitischen Verantwortung und der vaterlandslosen Gesellen dann irgendwie hin und her muss, weil die SPD war ja dann immer da, wenn man sie gebraucht hat. Nur es reicht halt manchmal nicht immer nur da zu sein, wenn man gebraucht wird, sondern man muss halt dann auch irgendwann wieder aus dieser gebraucht werden Rolle in die Regierungsanspruchrolle kommen und nicht immer nur da sein, wenn es mal wieder eine Mehrheit braucht.
Die frühere SPD-Vorsitzende Andrea Nahles legt auch ihr Bundestagsmandat nieder. Das haben wir gerade in den SWR1-Nachrichten gehört. Bijan Kaffenberger, überrascht Sie das?
Nein, also das hatte Andrea Nahles ja, glaube ich, relativ schnell, nachdem sie nicht mehr Parteivorsitzende war und ihren Rücktritt angekündigt hat, auch gesagt, dass sie sich zurückziehen will. Ich halte es auch für einen konsequenten Schritt, weil ich glaube, dass eine Partei auch davon lebt, dass Leute, wenn sie ihr Amt aufgeben, sich einfach aus der öffentlichen Debatte ein Stück weit zurücknehmen. Und ich glaube, es ist nur konsequent, wenn sie jetzt, wie in den letzten Monaten auch, sich an der Stelle aus dem tagespolitischen Geschäft raushält. Und dann deswegen halte ich das für eine konsequente Entscheidung.
Sie sind einer der Nachwuchspolitiker in Hessen. Wie war Ihr Weg in die Politik?
Ja, also der war recht, ja, er hat verschiedene Ebenen gehabt. Also ich habe natürlich einerseits seit 2011 Kommunalpolitik gemacht, so ganz klassisch. Ich glaube, in Baden-Württemberg würde man Gemeinderat sagen, bei uns Gemeindevertretung. Dann 2016 Kreistag, also so eine kommunalpolitische Sozialisation. Aber gleichzeitig auch immer bei den Jusos mitgemischt auf eigentlich nahezu allen Ebenen. Und ein drittes Ding war sicherlich meine Tätigkeit in einem Landesministerium in Thüringen. Insofern habe ich so, glaube ich, verschiedene Dinge, die ich da aus Politik- und Verwaltungserfahrung zusammenbringe, die mir ein gutes Handwerkszeug mitgegeben haben jetzt.
Und Sie waren dann bei der Landtagswahl einer der bekanntesten Kandidaten, unter anderem auch dadurch, dass Sie einen YouTube-Kanal hatten, in dem Sie über Ihre Erkrankung, das Tourette-Syndrom, informiert haben. Wie äußert sich die Krankheit bei Ihnen?
Naja, ich meine, Die Hörerinnen und Hörer können es jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe eine. Ich werfe meinen Kopf immer mal hin und her oder mein Arm zuckt jetzt gerade in Richtung des Mikrofons. Und ja, das sind halt so die Anzeichen, die sich bei mir hauptsächlich an motorischen Ticks eben bemerkbar machen. Und so kleine Laute gebe ich auch immer mal von mir. Das ist der vokale Teil, der bei mir jetzt aber nicht so stark ausgeprägt ist.
Ja, bei Ihnen ist es eher ein optischer Effekt. Sie sagen gerade, der vokale Teil ist nicht so ausgeprägt. An den denkt man eigentlich, wenn man an Tourette denkt, dass man unkontrolliert mit Schimpfwörtern um sich wirft.
Das gibt es natürlich auch, selbstverständlich, aber es ist natürlich nur ein kleinerer Teil der Menschen, die von Tourette betroffen sind, bei denen äußert sich das so. Aber in der medialen Darstellung überwiegt das natürlich gelegentlich, weil ich sag mal, ja, ist natürlich ein bisschen, ja, in Zeiten von kurzen Aufmerksamkeitsspannen und wo es um Klicks im Netz geht, ist das natürlich was deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Das ist keine Krankheit, die Sie verstecken können. War das deshalb auch ein Entschluss, damit öffentlich in einem YouTube-Kanal umzugehen?
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendein Agenda-Setting hatte, wo ich gesagt habe, ich muss das jetzt machen, sondern es hat sich wie so vieles in meinem Leben irgendwie eher darauf ergeben, dass mich irgendjemand gefragt hat und ich gesagt habe, ja, das wäre doch spannend. Und damals hatte eine Freundin in Berlin bei Hyperbowl eben erst Frag ein Klischee gemacht, das hat dann auch einen Grimme Online Award gewonnen und da sollte ich einfach mal entspannt über mein Tourette sprechen. Unverkrampft und direkt fragen und auch Klischees beantworten und das habe ich wohl ganz gut gemacht und daraus entwickelt sich dann so eine gewisse Popularität auf YouTube und dann hat sich der Rest mit Tourette-Etikett so ergeben.
Sie haben Tourette-Syndrom. Gibt es Situationen, wo die Krankheit mehr zu spüren ist und mal weniger?
Ja, also in Stresssituationen oder wenn ich unter Druck stehe, wird es schon manchmal ein bisschen mehr, das ist klar. Und in entspannteren Phasen, wenn ich meine Ruhe habe und mich ein bisschen entspannen kann, dann wird es weniger. Also diese täglichen Schwankungen habe ich schon, aber ich habe auch irgendwie so lange Linien irgendwie, dass es mal Phasen gibt, wo es mehr oder weniger ist, die über Monate oder auch mal ein halbes Jahr gehen. Also es sind lange, lange Linien drin, Schwankungen und auch so ein bisschen kurze Schwankungen.
Wie ist es jetzt in einer ungewohnten Situation in einem SWR1-Studio?
Ach, das ist eben, ich bin hier in Stuttgart gut angekommen, ich habe gut geschlafen und es ist eine sehr nette Sendung und insofern geht's.
Wie ist die Krankheit bei Ihnen denn entstanden?
Naja, also der normale Zeitpunkt, in dem so die ersten Ticks auftreten, ist ja normal zwischen 6, 7, 8, so in dem Alter und so war es bei mir auch halt erst mit kleineren Ticks mit der Hand. Und danach hat sich über die Jahre halt eben so ein bisschen auch ein anhaltend eben komplexes Bild von Ticks eingestellt. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis es zu einer Diagnose kam. Und dann wusste man irgendwann so mit 11, 12 so, dass es Tourette ist.
Also es hat 5 Jahre gedauert, bis die Diagnose Tourette kam. Wie ging Ihnen das in dieser Zeit? Sie sind bei Ihren Großeltern aufgewachsen. Das war sicherlich gar nicht so einfach, gar nicht zu wissen, was Sie haben.
Naja, also für mich ist tatsächlich so, dass ich ja, also ich wusste ja in Anführungszeichen für mich, was genau ich da habe.
Woher wussten Sie das?
Nee, ich wusste ja nicht, dass es Tourette ist, aber ich wusste ja am ehesten, wie es mir geht. Und ich glaube, dass eher quasi gerade bei meinen Großeltern diese Unsicherheit, was hat der Kleine irgendwie vielleicht deutlich noch mehr zu schaffen gemacht hat. Weil als Kind ist man ja so ein bisschen, da macht man sich jetzt nicht die großen Gedanken, aber vielleicht, die haben vielleicht gedacht, was ist das? Ich war bei meinem Neurologen, vielleicht hat er einen Hirntumor, was weiß ich. Das hat die, glaube ich, schon belastet, das nicht zu wissen. Und deswegen war die Diagnose, es ist Tourette, okay, es ist jetzt nicht heilbar, aber es wird jetzt zumindest, mein Gesundheitszustand ist sonst, ich bin völlig gesund. Und ich habe jetzt auch keine kurze Lebenserwartung dadurch oder sowas. Ich glaube, dass das schon ein Stück weit auch eine Erleichterung war.
Wie sind Sie denn als Kind und Jugendlicher mit der Krankheit umgegangen?
Na gut, ich meine, das ist natürlich nicht immer so gewesen wie heute. Also ich saß nicht immer schon im Radio und habe darüber gesprochen. Aber ist natürlich eine Selbsterfahrung und einfach sich selber kennenlernen, sich selber reflektieren, war einfach dadurch vielleicht nochmal ein bisschen intensiver. Und ich habe auch so meinen Weg dann mit dem Umgang einfach über die Jahre gefunden, sei es damit offen umzugehen oder auf Medikamente zu verzichten. Das waren ja alles Dinge, die sich im Laufe der Zeit so als Best Practice halt irgendwie herausgebildet haben.
Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, wie die Krankheit entstehen konnte?
Ja, naja, es gibt ja relativ viele Forschungen dazu, die auf jeden Fall sagen, dass man eine genetische Disposition haben muss, aber auch eben einfach in der frühen Kindheit schon psychosozialer Stress irgendwie dazu führen kann, dass es dann auch ausbricht. Insofern ist natürlich meine bewegte Familiengeschichte schon auch einfach vielleicht irgendwie mit ein Thema gewesen. Aber
Ich glaube, Ihr Vater hat die Familie früh verlassen,
genau,
ist nach Marokko gegangen.
Genau, meine Mutter ist früh gestorben. Ja, also das kann sicherlich dazu beigetragen haben. Aber ja, ich glaube, am Ende ist es schwierig, das im Nachhinein zu klären. Und ich glaube, es ist für mich auch nicht so wichtig, weil ich glaube, ich aus meinem persönlichen Optimismus heraus und auch aus meiner Lebenserfahrung und auch ein Stück weit durch mein politisches Engagement natürlich einfach auch jemand bin, der ich will in die Zukunft schauen und ich will nicht so viel Zeit mit Vergangenheitsbewältigung nicht so viel Zeit dafür aufbringen. Ja.
Wahrscheinlich begegnen Ihnen aber permanent Vorurteile. Gab es auch Situationen, wo Sie gespürt haben, jetzt baue ich gerade ein Vorurteil in Sachen Tourette ab?
Ja, ich meine, allein die Tatsache, dass man mit Tourette Politik machen kann, dass man mit Tourette in den Medien präsent sein kann und eben nicht nur zum Thema Tourette, sondern eben auch zu anderen Themen. Und es ist mir auch total wichtig, dass wir heute natürlich auch über Politik sprechen, zeigt ja, dass es möglich ist. Und ich glaube, dass es Vorbilder an der Stelle einfach braucht, die Normalität von Menschen mit Behinderung, mit Einschränkung, mit Handicap, mit Besonderheiten, wie auch immer sie es nennen wollen, dass es die in der Öffentlichkeit und auch in öffentlichen Ämtern gibt.
Superschnelles Internet. In Japan und Südkorea haben das 3/4 aller Haushalte. In Deutschland haben es etwas mehr als 2%. Bijan Kaffenberger, Sie haben sich mit dem Thema intensiv befasst. Sie waren Referent für Breitbandausbau im Thüringer Wirtschaftsministerium. Was sagen Sie denn? Wann ist Deutschland auf dem Niveau von Japan und Südkorea?
Ja, ich glaube, dass es da sehr große regionale Unterschiede gibt. Also ich meine, wir sehen zum Beispiel, glaube ich, dass Schleswig-Holstein als ein Flächenland sehr weit beim Ausbau von flächendeckenden Glasfasernetzen bis an die Häuser, in die Häuser ist. Und ich glaube, dass wir ja natürlich im europäischen und internationalen Vergleich nicht so gut dastehen, aber wir auch einfach eine andere Struktur haben, eine andere Marktstruktur. Wir haben eben durch die Privatisierung der Deutschen Telekom ein Stück weit eine sehr komplexe Situation, in dem wir damals das staatliche Monopol irgendwie aufgelöst haben und eine Privatisierung durchgeführt haben, von der wir ja halt heute am Ende in Summe, was den Ausbaustand angeht, nicht ausschließlich profitieren.
Und dennoch, vor 4 Jahren sagte die Große Koalition zu, dass Ende 2018 allen Haushalten schneller Internetzugang zur Verfügung steht. Wie kommt so eine Zusage zustande, wenn man doch vielleicht weiß, es wird damit nichts?
Naja, ich glaube, also man hat ja damals sich zum Ziel gesetzt, in der Bundesregierung 50 Mbit flächendeckend zu schaffen. Und man hat einfach, glaube ich, an verschiedenen Stellen auch regulatorische Fehler gemacht. Und ich glaube, dass einfach in Summe unserer TK-Markt, wir haben eine Bundesnetzagentur, die ja damals geschaffen wurde, um nach der Privatisierung des Monopols die immer noch bestehenden Monopolstrukturen beim Kupferkabel zu regulieren. Und wir sind da, glaube ich, einfach irgendwo in der Zwischenform gelandet, die weder mit Markt noch mit Staat was zu tun hat. Und ich glaube, dass da so ein bisschen, ja, es einer Prinzipienentscheidung bedurft hätte beim Glasfaserausbau, die man aber so nicht getroffen hat.
Ja, und jetzt sagen die Experten, die Fehler von damals können nicht mehr gut gemacht werden. Das dauert mindestens 15 Jahre. Das ist natürlich auch wiederum ein großes Problem. Haben Sie als Experte für dieses Thema eine Lösung?
Nee, ich glaube, man kommt jetzt nicht umher, quasi die Wahrheit zu sagen. Wenn man sagt, okay, die damalige Privatisierung der Telekom war vielleicht ein Fehler, muss man halt jetzt zu dem Entschluss kommen, dass man bei dem Glasfaserausbau dafür sorgt, dass man entweder auf eine zentrale staatliche Agentur setzt, die das macht, also eine Infrastrukturgesellschaft, die das alles übernimmt und dann auch koordiniert und dafür sorgt, dass wir auch in kleinen Ortschaften, wo sich dann für den Markt nicht rechnet, Glasfaser hinbekommen. Oder man muss sagen, man hält sich komplett raus als Staat und lässt es den Markt machen. Also ich glaube, diese Mischform zwischen wir lassen den Markt mal die guten Stücke nehmen, wo sich es irgendwie rentiert und die bauen Stuttgart aus und vielleicht irgendwie Karlsruhe, aber die kleinen Gebiete irgendwo drumherum im ländlichen Raum, die muss dann der Staat subventionieren. Also ich finde, das ist keine konsequente Lösung. Nur jetzt zu sagen, weil es schnell gehen muss, müssen wir jetzt irgendwie überstürzt handeln, ist, glaube ich, auch nicht richtig. Sondern ich glaube, wir müssen einmal uns klar werden, was wollen wir im Grundsatz und dann eine prinzipiell richtige Entscheidung treffen und dann den Leuten aber sagen, das ist die richtige Entscheidung, aber es dauert vielleicht dafür ein bisschen länger.
Aber gerade die ländlichen Regionen haben jetzt natürlich die großen Probleme. Es gibt da auch den Vorschlag, die ländlichen Regionen zu subventionieren in Sachen Glasfaser. Wäre das eine Lösung?
Ja, die Bundesregierung hat ja tatsächlich auch an dem Förderprogramm für den ländlichen Raum nochmal nachgebessert. Und da sind ja auch viele Mittel, ich glaube 5 Milliarden allein in den letzten Jahren bereitgestellt worden. Da geht es ja eher darum, dass die in Teilen nicht so schnell unter die Erde gebracht werden, weil wir einfach einen großen Engpass haben, was die Ressourcen angeht. Also Stichwort, ja, da fehlen einfach Leute, die schaufeln und Bagger. Und insofern ist es natürlich einfach ja ein sehr, sehr, sehr komplexes Ding, weil wir auch einfach über viele Jahre, gerade die Kommunen sind ja da gefragt, diese Förderanträge zu stellen, es dann auch umzusetzen. Ja, da wurde auf vielen Ebenen einfach gespart und auch in den Kommunen ist wenig Verwaltungskapazität da, um sowas zusätzlich zum normalen Alltagsgeschäft auch noch zu machen. Was jetzt, es liegt auch nicht in deren originären Expertise und deswegen ist es einfach ein sehr vielschichtiges Problem.
Es gibt bundesweit große Anteilnahme und Gedenken an die Opfer des Anschlags von Halle und die Forderung, den Antisemitismus konsequenter zu bekämpfen. Bijan Kaffenberger in SWR1 Leute. Was glauben Sie denn, was jetzt zu tun ist?
Sie sprachen es ja schon an, ich habe in Thüringen gearbeitet, bevor ich in den Hessischen Landtag kam und auch wir in Hessen haben jetzt ja durch den Mord an Waldgar Lübcke einfach wieder zu spüren gekommen, dass es rechten Terror gibt in Deutschland. Und ich glaube, dass wir einfach über viele Jahre politisch wie auf Behördenseiten die Anzeichen nicht ernst genommen gehabt. Und jetzt haben wir eben kein Alarmsignal, sondern jetzt haben wir bittere Realitäten, dass es wieder rechten Terror in Deutschland gibt. In Hessen war auch das Thema NSU ja schon groß. Und ich glaube, dass wir an der Stelle einfach gut dran tun, uns wieder intensiv diesem Thema zu widmen. Und dass Politikerinnen und Politiker das auf einen ihrer Top-Agenda-Punkte setzen. Und das war in Thüringen zum Beispiel mit dem Innenminister Georg Mayer der Fall, der sich da vehement dafür einsetzt, Rechtsrockkonzerte zu verhindern und schon im Kleinen da zu wirken. Und ich glaube, dass das ein gutes Vorbild ist, wie Menschen der Politik sich gegenüber rechts verhalten sollen.
Ja, in vielen Bundesländern gibt es ein verschärftes Polizeigesetz. Auch da wurden jetzt nochmal Forderungen laut. Am Wochenende gab es Proteste gegen ein verschärftes Polizeigesetz. Hier in Baden-Württemberg, in Hessen, wo Sie im Landtag sitzen, wurde sogar Verfassungsbeschwerde eingelegt. Inwiefern schauen Sie denn erstmal auf die Ursachen, warum der Antisemitismus bei uns im Land wieder zugenommen hat?
Naja, also es ist natürlich so, dass Antisemitismus in Deutschland verschiedene Ursprünge hat. Also ich meine, wir haben natürlich, gibt es in Deutschland ohne Frage einen Antisemitismus, der getrieben ist aus dem muslimischen Bereich und der auch was mit Zuwanderung zu tun hat, dass man sich eben Konflikte aus anderen Regionen der Welt eben ja, dass die auch nach Deutschland kommen. Aber andererseits ist es so, dass wir jetzt in dem Fall natürlich von Halle oder auch von Walter Lübcke, von einem genuinen Nazis reden, die Deutsche sind und die aus einer deutschen Tradition heraus faschistoid sind. Und ich glaube, dass man sehr vorsichtig sein muss, also dass man die Art und Weise, wie man damit umgeht, eben zusammenwirft. Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe und das hat auch unterschiedliche Antworten in der Arbeit.
Wie sehen diese unterschiedlichen Antworten aus? Ist ein verschärftes Polizeigesetz eine Lösung? Denn das bedeutet gleichermaßen eine Einschränkung der Freiheit des Bürgers.
Naja, ich meine, es ist ja hinreichend bekannt, dass man zwischen Sicherheit und Freiheit ein Stück weit manchmal einen Zielkonflikt hat. Ja, ich war zum Beispiel in der SPD immer aktiv gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil ich glaube, dass man mit einer Überwachung der Allgemeinheit keine bessere Sicherheit erlangt. Ich glaube, dass wir natürlich selbstverständlich eine starke Polizei brauchen, die genügend Personal hat, um auch zu ermitteln, die gerade im Netz Taskforces hat, um schon bei den kleinen Sachen wie Hassrede anzusetzen. Aber ich glaube, wir brauchen keinen Überwachungsstaat.
Was machen Politiker eigentlich beruflich? Die Frage hat Bijan Kaffenberger in einem kleinen Büchlein gestellt. Wie kam es zu diesem Buch?
Ja, das Buch war ein länger angedachtes Projekt. Also ich hatte schon mal 2016 irgendwie angefangen, ein Buch zu schreiben. Da ging es, glaube ich, aber erst so darum, ob man vielleicht so ein bisschen was über meine Lebensgeschichte schreibt und über Tourette. So, das hat sich einfach ergeben aus den YouTube-Sachen und aus ja auch viel positivem Feedback dazu. Aber ich habe mich dann ja nach langem Hin und Her und auch so den ersten Schreibversuchen irgendwie habe ich mich damit nicht wohlgefühlt und habe gesagt, ey, eigentlich ja, will ich doch Politik machen und bin ein politischer Mensch. Ich will eigentlich ein Buch über Politik schreiben. Und dann habe ich auch gemerkt, wie auf einmal so das Exposé und so die ersten Kapitel einfach viel leichter von der Hand gingen, als wenn ich die ganze Zeit nur autobiografisches Zeug geschrieben habe. Und war dann am Ende irgendwie sehr glücklich auch mit der Entscheidung. Und auch sehr, sehr glücklich damit, dass ich so mit einem Rowohlt so einen tollen Verlag gefunden habe. Das ist ja für einen Erstling auch nicht normal oder nicht üblich. Da muss man ja auch schon einfach irgendwie Glück haben und das hatte ich.
Und zu welchem Fazit sind Sie gekommen? Was machen Politiker beruflich?
Ich bin zu dem Fazit gekommen, dass das natürlich eine sehr komplexe Frage ist und es deswegen jetzt auch keine einfache Antwort darauf gibt. Und ich glaube, das ist Das ist ja das Wichtigste in unserer Zeit. Also die Leute, die sich schneller und einfach antworten auf komplexe Fragen hoffen, die muss ich leider enttäuschen. Dinge brauchen Zeit in Deutschland aus gutem Grund, weil man sie gründlich machen muss, weil man Bürgerinnen und Bürger mitnehmen muss, weil wir einen Rechtsstaat haben, der seine gewisse Zeit braucht. Und Politik ist vielfältig. Es ist, glaube ich, der vielfältigste aller Berufe und das macht ihn auch so spannend.
Ist genau das ein Problem der Politik und der Parteienverdrossenheit, dass es so lange dauert, bis Entscheidungen getroffen werden und bis dann tatsächlich etwas passiert und umgesetzt wird?
Naja, also ich glaube, man braucht eine ordentliche Zeit, in der man Entscheidungen diskutiert. Man muss sie dann nur aber auch treffen und eben auch mit der Konsequenz durchsetzen. Und ich glaube, dass wir es uns einfach gerade bei Großprojekten sehr schwer tun, einfach weil wir halt eben an vielen Stellen lange Planungszeiträume haben und dann diese Pläne vielleicht auch nicht immer mit der Vehemenz und Stringenz verfolgt werden, wie sie sollten. Trotzdem warne ich davor, dass man sich auf irgendwelche Versprechen dann eben verlässt, dass alles viel schneller gehen kann, weil ich glaube, wir müssen einfach konsequent ein Ziel definieren und dann daran arbeiten und den Leuten ehrlich im Vorhinein sagen, dass es vielleicht länger dauert.
Waren Sie selbst als junger Politiker manches Mal vor den Kopf gestoßen, dass Sie gemerkt haben, so hatte ich mir das politische Geschäft nicht vorgestellt?
Naja, es ist immer eine Frage des Erwartungsmanagements auch ein Stück weit. Also ich hab jetzt mir nicht erhofft, dass ich nach der Landtagswahl am ersten Tag im Parlament alles verändern kann. Aber ich glaube, es ist, damit sich strukturell was ändert, wichtig, dass man auch eine kritische Masse an jungen Menschen oder an Leuten, die neue Gedanken und auch vielleicht manchmal ein Stück weit einfach eine andere Herangehensweise mitbringen, in Parlamenten hat, um in der Politik was zu verändern. Und ich glaube, dass ich bin jetzt noch kein Jahr im Landtag, immer noch auch ein bisschen lernen muss, wie es funktioniert. Weil man kann natürlich nicht herkommen auf den Tisch hauen und so, da bin ich jetzt und jetzt machen wir alles anders, sondern man muss auch ein Stück weit natürlich verstehen, wie es läuft.
Wir wollten über das Vertrauen in die Politik sprechen, das weiter sinkt. Nach einer Umfrage haben 2017 noch 30% in die Bundesregierung vertraut. 2018 waren es 24%. Erschreckt Sie das?
Natürlich ist es kein gutes Zeichen, wenn Politik das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger nicht genießt. Und ich glaube, dass man gut dran tut, wenn man in der Politik ist, erstmal sich, wie man so schön sagt, an die eigene Nase zu greifen. Und ich probiere tagtäglich in meiner Arbeit, dass Vertrauen einer meiner wichtigsten Punkte ist. Ich hatte schon in meiner Bewerbungsrede zum Beispiel ins Zentrum ein Zitat von Johannes Rau an der Berliner Rede im Jahr 2004 gestellt. Nichts stärkt das Vertrauen der Menschen mehr als die Übereinstimmung von Wort und Tat. Und das probiere ich zu meinem politischen Motto zu machen.
Und wie sehr ist das ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man spürt, die SPD steht so schlecht da wie nie?
Naja, ich glaube, dass der Kampf gegen Windmühlen ist ja auch so ein bisschen davon charakterisiert, dass er ewig andauert. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine sehr lange Durststrecke hinter uns und auch lange mit dem Finden einer neuen Spitze, mit dem Prozess der Regionalkonferenzen zugebracht. Aber ich glaube, man muss an der Stelle sich jetzt auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man muss es jetzt ordentlich zu Ende bringen, eine neue Parteiführung wählen, dann einen neuen Kurs bestimmen und über die Zukunft der Partei entscheiden. Ich glaube, wenn man da jetzt überstürzt handelt und dann tut man sich auch keinen Gefallen.
Auch für die Politik ist ein neues Medium dazugekommen, um die Bürger zu erreichen, Social Media. Mit was für Posts erreichen Sie denn die meisten Mitglieder?
Kommt natürlich immer ein bisschen auf das Medium drauf an. Also zum Beispiel, ich bin ja auch auf Instagram zum Beispiel sehr aktiv. Es ist schon so, dass natürlich auf Instagram zum Beispiel ein Bild von mir auf dem Oktoberfest an meinem ersten Urlaubstag in der Tracht ein bisschen besser läuft als ein inhaltlicher Post zum Thema Verkehr. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen an der Art und Weise, wie Social Media gestrickt ist. Das ist halt in vielerlei Hinsicht auch gerade YouTube, was Sie ja auch schon angesprochen hatten, einfach viel auch zu Unterhaltungszwecken genutzt wird. Dennoch glaube ich einfach, dass man auch auf diesen Plattformen irgendwie Zielgruppen, adäquate Inhalte politischer Natur machen muss, damit man das halt eben nicht rein zum Schminktipp und Autoportal werden lässt. Und das Wichtige ist, dass junge Menschen auch dort eben Politikerinnen und Politiker in ihrer alltäglichen Arbeit sehen können.
Inwiefern sehen Sie denn gesellschaftliche Veränderungen durch Social Media, was auch immer wieder diskutiert wird, und um Inhalte, wirkliche Inhalte überhaupt zu transportieren?
Naja, also ich glaube, man kann sich an der Stelle natürlich jetzt immer wieder sagen, und es ist ja sicherlich auch Fakt, dass irgendwie die Debatten verkürzt werden, dass irgendwie Twitter-Politik gemacht wird. Das ist sicherlich verkürzt den Diskurs und ist nicht gut. Die Antwort darauf kann jetzt aber nicht sein, dass wir die sozialen Netzwerke abschalten. Ich glaube, man muss sich auf diese neuen sozialen Netzwerke als Mensch in der Politik, als Partei einfach einstellen und lernen, damit umzugehen und einfach so Lust auf Politik machen und kurz prägnant sich selber vielleicht auch mal fragen, was will ich denn genau und wie kann ich es in einem Satz sagen, ohne in ewige, ja, ich sage jetzt mal, Geschwalle zu verfallen, weil das vielleicht einfach die Kommunikationsform in dem Medium ist und das muss ja nicht zwingend schlecht sein.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Bijan Kaffenberg.
Sehr gerne.
Eins gehört.